Lieben, es ist richtig schön, heute in eure Augen zu sehen hier draußen. Von mir aus könnte jede Woche Gottesdienst im Sommer hier draußen stattfinden. Ich finde, es ist ein wunderbarer Platz und wir können hier auch richtig froh sein. An den Osterseen, wir waren die Woche mal kurz dort, da sind Mücken ohne Ende. Hier habe ich noch keine einzige gemerkt. Von dem her können wir sehr froh und dankbar sein, dass wir heute wunderbares Wetter haben. Ich glaube, es gab keine Anrufe, findet der Waldgottesdienst jetzt statt oder muss er in der Gemeinde stattfinden? Ich glaube, die Woche war es relativ deutlich. Wir haben viele Vorteile hier. Keiner hat mit schlechter Luft zu kämpfen. Keiner wird wahrscheinlich müde durch die Luft. Allerdings sitzen wir sehr, sehr weit auseinander und es wird für mich so ein bisschen die Herausforderung sein, euch alle ansprechen zu können. Ich möchte vor allen Dingen die begrüßen, die zum ersten Mal in unserer Mitte sind. Jetzt habe ich nämlich gestern Abend noch einen Anruf bekommen, habe aber noch niemanden entdeckt, aber ich habe eine Vermutung von zwei, die hier in der Jugendherberge in Bad Hölz sind. Ich schätze mal, dass ihr zweites seid, gell? Schön, auch euch herzliches Willkommen, dass ihr heute mit in unserem Kreis seid. Das Telefonat war nicht lang genug, um zu hören, woher ihr kommt, aber ihr könnt euch ja persönlich an sie wenden, damit sie auch das Gefühl haben, mit ihr dazu zu gehören. Ja, heute Nachmittag haben wir dann nochmal einen Teil auch vorbereitet, deswegen hoffe ich, dass ihr Essen mitgebracht habt, dass ihr da bleibt und dass wir gemeinsam den Sabbat hier einfach in der Natur, bei dem Wetter und in der Gemeinschaft erleben können. Ich habe mir die Woche ziemlich lang überlegt, was ich predigen soll. Und ein Kommentar meiner Frau war, bitte nicht so lang. Da die Sonne hier jetzt auch immer mehr in die Richtung des Podiums kommt, werde ich irgendwann dann wahrscheinlich von der Sonne erschöpft sein. Aber ich freue mich trotzdem mit euch heute, besonders über einen Bibeltext nachdenken zu können und auch die Konsequenzen für uns. Wenn wir momentan, wenn ihr zurzeit so auf den Schaukasten in der Gemeinde geschaut habt, dann sind alle Schaukästen momentan, sollen eigentlich ziemlich ähnlich sein. Es gibt, manche finden es langweilig, immer das gleiche Plakat, was drin steht. Das heißt, das ganze Jahr vier Plakate, wo meistens immer nur ein großes Wort draufsteht. Das erste war, wie lange? Und momentan ist es, könnt ihr mir helfen? Immer noch wie lange? Okay. Oh, okay, in Penzberg ist der Schlüssel verloren gegangen. Von dem her ist es immer noch das Gleiche. Genau, komm, in Wolfratshausen ist das zweite komm drin. Warum? Der Hintergrund ist ja, dass wir in diesem Jahr 150 Jahre Adventgemeinde haben. Also seit 150 Jahren ist unsere Kirche offiziell organisiert. Jubiläum. Für die einen vielleicht ein Grund zur Freude, wenn man sich anschaut, was sich in diesen 150 Jahren alles getan hat. Am Anfang noch eine relativ kleine Gruppe, die zusammen war. In der Zwischenzeit heute sind wir, glaube ich, knapp 18 Millionen Mitglieder, haben das größte protestantische Schulwesen auf der Welt, Gesundheitswesen, also vieles hat sich entwickelt. Wenn man in anderen Ländern ist, dann merkt man so richtig, was Adventgemeinde auch bedeuten kann. Wir haben unsere Hochzeitsreise damals in Guadeloupe gemacht. In Guadeloupe ist jeder zehnte Adventist, also jeder zehnte Bewohner dort ist Adventist. Penzberg hat, glaube ich, 18.000 Einwohner. Das hieße 1.800 Adventisten. In Wolfratshausen weiß ich die Einwohnerzahl nicht. Weiß die jemand? 17.000? Okay, auch den Dreh. Muss man sich vorstellen. Kurz, glaube ich, bevor oder nachdem wir da waren, kam Jan Paulsen, der damalige Präsident unserer Kirche nach Guadeloupe, und man hat für ihn ein Fußballstadion gemietet. Und es gab eine Pressekonferenz. Also eine richtige Pressekonferenz, wo Vertreter der Insel kamen, Zeitschriften, Medien, alles. Und als wir mit ihm, mit meinem Kollegen, er ist auch Pastor, der uns eingeladen hat dorthin, wenn wir mit ihm durch die Straßen gefahren sind, dann haben ihn überall Leute gegrüßt. Warum? Weil er als adventistischer Prediger zur Gesellschaft gehört, man kennt ihn und es war eine sehr interessante Zeit. Bei uns in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, aus den Gemeinden hier, Penzberg, Wolfratshausen kennen wir, wenn manche aus anderen Gemeinden kommen, wenn wir so einen Gottesdienst haben wie hier, dann sind wir ein großer Kreis, wir fühlen uns wohl, gibt viele, die wir kennen, aber kennen wir auch so diese allwöchentliche, manchmal vielleicht Melancholie? Gerade den Jüngeren. Es gibt so Sachen wie Landesjugendsabbat, wo viele zusammenkommen, wo man das Gefühl hat, ja, es gibt auch andere, die das so sehen, aber wöchentlich in der Gemeinde hat man vielleicht nicht so viele, die jetzt im gleichen Alter sind. Manchmal fühlt man sich dadurch ein bisschen alleine und spätestens dann, wenn der Gottesdienst wieder vorbei ist, man geht in die Woche und man fühlt sich doch oft sehr alleine. Kennt ihr das? So in der Schule oder auch in der Arbeit, im Umfeld, wo wir uns normal bewegen. Wie viele Menschen kennen hier Adventgemeinde? Wie viele Menschen, wenn wir darüber sprechen, wenn sie mitbekommen, seid ihr Christen? Ja, gut, welcher Kirche gehört ihr an? Und man sagt Adventgemeinde, wenn man sagt Freikirche der Sieben-Tags-Adventisten. Die normale Reaktion, die wir sehen, ist meistens, okay, kenne ich jetzt nicht. Wenige kennen es. Wie ist es hier? Was bedeutet es hier? Sind wir stolz darauf? Was sagt es uns, 150 Jahre Adventgemeinde zu sein? Darüber möchte ich mit euch nachdenken. Es ist interessant. Klar, wir kommen aus der Miller-Bewegung, sagt dem einen oder anderen, also die große Bewegung, wo man darauf gewartet hat, dass Jesus wiederkommt, Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber als es dann nicht so war, zerfiel diese Bewegung in drei Teile. Das eine ist, die größte Gruppe davon war so 45.000 Glieder groß. Und wenn man diese Gruppe heute anschaut, hat sie auch ungefähr die gleiche Gliederzahl. 45.000. Dann gab es eine andere Gruppe, die sich dann in die Church of God entwickelt hat, die letztlich auch ungefähr die gleiche Gliederzahl hat wie heute, also wie sie damals hatte. Die dritte Gruppe war die kleinste. Das war die Gruppe, die gesagt hat, okay, die Prinzipien dessen, was wir hier gemacht haben, die Prinzipien waren richtig, unser Verständnis von der Bibel war richtig, die Art und Weise, mit Prophetie umzugehen, war richtig. Diese Gruppe bestand damals nur aus wenigen Leuten. Heute dagegen ist diese Gruppe 18 Millionen Mitglieder groß. Warum? Was war der Unterschied? Und wenn wir uns mit der Anfangszeit beschäftigen, je nachdem, heute Nachmittag werde ich vielleicht ein bisschen was dazu sagen, dann merken wir vor allen Dingen, dass eine Begeisterung auch da war. Eine Begeisterung, wo man wirkliche Erfahrungen mit Gott gemacht hat, wo man das Gefühl hatte, von Gott geführt zu sein. Wo man das Gefühl hatte, Gott ist da, Gott greift ein. Die Frage, die ich stellen möchte, ist, wie geht's uns heute nach 150 Jahren? Haben wir das Gefühl, dass Gott wirklich aktiv da ist? Dass Gott eingreift? Oder haben wir manchmal das Gefühl, dass wir mehr mit internen Problemen zu tun haben? Mehr mit Diskussionen untereinander, wo manche vielleicht sagen, ach, das ist mir so hoch, damit möchte ich mich gar nicht beschäftigen. Dass die Begeisterung und das Gefühl für Gottes Gegenwart manchmal vielleicht für den einen oder anderen fremd ist. Ich möchte mit euch einladen, einen Bibeltext mit aufzuschlagen, wo es um jemanden geht, der vielleicht auch so ein enttäuschtes Adventistenkind ist, sage ich mal. Jemand, der auch im Glauben aufgewachsen ist, im Glauben daran, dass es Gott gibt, im Glauben daran, dass seine Gruppe einen besonderen Auftrag hat, aber der letztlich ziemlich frustriert war. Ich lade euch ein, das Alte Testament aufzuschlagen, und zwar im Buch Richter. Im Buch Richter und dort ins 6. Kapitel zu gehen. Ich komme doch wieder vor, da hinten fühlt man sich so allein. Außerdem kann man nicht alle auf einmal sehen. Richter Kapitel 6. Dort steht die Geschichte von Gideon. Jetzt sagt ihr, naja, Gideon, das war doch der mit der großen Schlacht gegen die Midianiter, wo er mit 300 Leuten ganz viele verjagt hat, besiegt hat. Das war doch der, der dieses Zeichen gemacht hat, wo er drum gebetet hat, dass die Wolle nass ist am anderen Morgen und der Boden drumherum trocken und wo Gott auf dieses Zeichen geantwortet hat. Vielleicht geht's euch so, dass ihr auch manchmal Gott um ein Zeichen gebeten habt und gesagt habt, Gott, bist du wirklich da? Bist du in meinem Leben gerade mit den Problemen, die ich habe, bist du wirklich anwesend? Und vielleicht ist es euch dann auch so gegangen, dass kein Zeichen kam. Aber es gibt eine Geschichte von Gideon, die vorher stattgefunden hat. Und die möchte ich mit euch anschauen. Richter 6, und dort möchte ich den Vers 11 mit euch lesen. Der Engel des Herrn kam nach Ophra und setzte sich unter eine Terebinte auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe Abiezer. Joaschs Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Gideon drischt Weizen. Nichts Ungewöhnliches damals. Allerdings in einer Kelter. Was ist die Situation? Kein normaler Ort, wo man drischt. Nun, die Informationen bekommen wir, wenn wir die ersten Verse von Kapitel 6 lesen. Richter 6, Abvers 1. Die Israeliten taten, was der Herr verabscheute. Da ließ er die Midianiter 7 Jahre lang über sie herrschen. Die Israeliten wurden von ihnen so schwer unterdrückt, dass sie sich in Felsklüften, in Höhlen und auf den Bergen verstecken mussten. Immer wenn sie ihre Felder in der Ebene bestellt hatten, kamen die Midianiter, die Amalekiter und die Beduinenstämme aus dem Osten, machten sich im Land breit und vernichteten die ganze Ernte bis nach Gaza am Mittelmeer. Sie ließen nichts übrig, wovon das Volk Israel sich ernähren konnte, und raubten auch alle Schafe, Ziegen, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten fielen sie wie ein Heuschreckenschwarm über Israel her. Niemand konnte sie und ihre Kamele zählen. So drangen sie immer wieder ins Land ein und verwüsteten es. Eine Zeit, in der es dem Volk Israel nicht gut ging. Die Midianiter, ein anderes Volk, kam immer wieder, zerstörte die Ernte, raubte ihnen das, was sie so hatten an Nahrungsmitteln. Und deswegen musste Gideon hier in diese Kelter gehen. Das wenige Getreide, das er hatte, wenn er es öffentlich gedroschen hätte, wäre es bald weg gewesen. Aber aus Angst vor den streifenden Rotten zog er sich zurück und er drischt hier in einer Kelter Weizen. Gottes Volk in dem Land, das ihm verheißen wurde von Gott. Ein Volk, das einen besonderen Auftrag hat, ein Volk, wo Gott besonders nahe ist, davon etwas zu spüren. Wie geht es Gideon? Wenn wir ab Vers 12 weiterlesen, Richter 6 ab Vers 12, dann steht da, erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Eine Situation, wo jemand Gott begegnet. Vers 13, Gideon erwiderte, ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Aber was ist denn jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Merken wir etwas? Gideon ist aufgewachsen mit der Vorstellung, dass die Gruppe, zu denen er dazugehört, eine besondere Gruppe ist. eine Gruppe ist, die von Gott gesegnet worden ist und der Gott einen Auftrag gegeben hat. Aber Gideon in dieser Situation, er sagt, was soll das? Das, was ich von meinen Eltern gehört habe, das sind letztlich alles nur Märchen. Ich erlebe davon nichts. Ich erlebe Gottes Gegenwart nicht. Woran soll sich zeigen, dass Gott bei uns ist? Wo sind all die Wunder hin, sagt er. Wo sind all die Wunder, von denen die Eltern erzählt haben? Vielleicht geht's dir, wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist, heute Morgen auch so, dass du sagst, ich weiß eigentlich, was wir als Adventisten glauben. Ich weiß, was in der Bibel steht. Aber wenn ich mein Leben anschaue, dann merke ich nicht, dass das Realität ist. Denn ich merke nicht, dass Gott darauf reagiert, wenn ich bete. Ich merke nicht, dass das, was wir anderen sagen, bedeutungsvoll ist. Ich merke nicht, dass Leute darauf reagieren, wenn ich von meinem Glauben erzähle. Ich merke nicht, wenn ich mit meinen persönlichen Anliegen zu Gott komme, dass sich da was tut. Und vielleicht müssen wir im Moment auch als Gemeinde die Frage stellen. Ich weiß nicht, wie Cordula sich fühlt momentan. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass sie immer noch krank ist, gestern noch einmal eine Operation gebraucht hat. Obwohl viele Menschen für sie beten. Obwohl wirklich viele an sie gedacht haben. Wie ist das, wenn ein Rückschlag nach dem anderen kommt? Wenn davon, dass Gott da ist, dass Gott mächtig ist, nicht viel zu sehen ist, sondern man einen Rückschlag nach dem anderen hat. Kann es sein, es gibt manchmal Zeiten, da stimmt die Theorie nicht mit der Realität überein. Da glauben wir an einen großen Gott, da glauben wir an einen Gott, der an unserem Leben interessiert ist, da glauben wir daran, dass auch unsere Gemeinden ein Ort ist, wo man Gott begegnet. Aber da ist die Realität vielleicht oft anders. Da merken wir selber nichts davon. Wo war Gott in dieser oder jener Situation? Wo waren seine Wunder? Wo war sein Eingreifen? Wo war wenigstens ein Zeichen seiner Gegenwart? Gideon sieht diese Horden an Midianitern, die immer wieder einfallen, die ihm und seinem Volk das Lebensnotwendige rauben. Er hört von seinen Eltern die Geschichten davon, dass eigentlich sie das von Gott erwählte Volk sind und dass Gott sie besonders segnet. Können wir uns mit Gideon identifizieren? Können wir Gideon verstehen? Es ist interessant, es steht hier, der Engel des Herrn erscheint ihm. Das heißt, Gott ist da. Und wir merken, dass Gideon nicht begeistert ist und schreit Juhu, sondern er kann seinen Frust sagen. Er redet über das, was ihm wirklich auf dem Herzen liegt. Was war falsch gelaufen? Warum befand sich das Volk in dieser Situation? War es Gideons Schuld? Gideon selber sagt später, meine Familie ist sehr klein. Wie kann ich etwas ändern? Wenn wir im Buch Richter nachschauen, dann merken wir, dass die Situation von Gideon gar nicht so lange nach der Landnahme ist, nachdem das Volk in das verheißene Land gekommen ist. Was war geschehen? Lesen wir ein paar Verse. Richter 2, Vers 10. Richter 2, Vers 10. Hier wird gesagt, kurz vorher, dass solange Josua lebte und die Generation mit ihm, die Generation, die die Wunder bei der Landnahme miterlebt hatten, dass so lange das Volk treu blieb. Ab Vers 10 steht dann, als von seiner Generation keiner mehr lebte, gab es eine neue Generation, die den Herrn weder kannte, noch wusste, was er für Israel getan hatte. Es kam eine neue Generation auf, steht hier, die den Herrn weder kannte, noch wusste, was er für Israel getan hatte. Ist es nicht komisch? Könnt ihr euch vorstellen, dass wirklich die Kinder derer, die in das Land Kanaan gekommen sind, ihren Kindern nicht die Geschichten erzählt haben? Könnt ihr euch vorstellen, dass damit wirklich gemeint ist, dass sie die Geschichten überhaupt nicht kannten? Gideon selber sagt ja, wie wir gelesen haben, wo sind denn all die Wunder, von denen unsere Eltern erzählen? Das heißt, wir merken, verstandesmäßig gekannt hat die Generation diese Geschichten. Aber sie hat sie nicht erlebt. Es waren nicht ihre Geschichten. Es war nicht das, was sie selber mit Gott erlebt haben. Es waren Geschichten aus der Vergangenheit, aber sie selber hatten diese enge Beziehung zu Gott nicht. Sie hielten sich vielleicht an viele Punkte, an viele Traditionen, aber es war nicht das, was sie erlebt haben. Der Glaube wird langsam zur Routine, zum Alltag. Man macht keine neuen Erfahrungen mit Gott. Und langsam schwindet die Begeisterung immer mehr und es wird ein harter, manchmal trostloser Alltag. Warum? Was war der Hintergrund? Wie hätte denn diese neue Generation mit Gott Erfahrungen machen können? Wie hätten denn auch sie Gott kennenlernen können? Wenn wir zurückgehen, so hatte Gott dem Volk den Plan gegeben, was sie tun sollten. In Josua Kapitel 23, Josua Kapitel 23, da hat Josua ein letztes Treffen mit dem Volk, bevor er stirbt. Und er redet immer wieder mit dem Volk, was es tun soll. 23, Vers 6, bemüht euch darum, alles zu befolgen, was im Gesetzbuch des Mose aufgeschrieben ist. Weicht nicht davon ab. Verse 11 bis 13. Liebt den Herrn, euren Gott. Bemüht euch immer wieder darum, denn es geht um euer Leben. Wenn ihr euch von ihm abwendet und euch mit den Völkern einlasst, die noch in eurem Land sind, wenn ihr euch mit ihnen verheiratet und vermischt, dann wird der Herr, euer Gott, diese Völker ganz gewiss nicht mehr aus eurem Land vertreiben. Dann werden sie für euch zum Fallstrick. Sie werden euch quälen wie Peitschenhiebe und wie Dornenzweige, die man euch ins Gesicht schlägt. Am Ende wird keiner von euch in diesem guten Land bleiben, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Und die Verse 15 und 16. Aber genauso wie der Herr, euer Gott, jedes Versprechen gehalten hat, so wird er auch jede Drohung wahrmachen, wenn ihr den Bund brecht, den er mit euch geschlossen hat. Wenn ihr anderen Göttern dient und sie anbetet, dann wird sich der Herr voller Zorn gegen euch wenden und euch bald aus dem guten Land vertreiben, das er euch gegeben hat. Josua hat im Auftrag Gottes dem Volk ganz genau gesagt, was es tun sollte. Und ein wichtiger Punkt war eben, dass Gott das Volk herausgerufen hat, was Besonderes zu sein. Nicht so zu leben, wie die Menschen, die vorher in diesem Land gelebt hatten, sondern ganz bewusst mit Gott in Verbindung zu sein und seine Vorstellungen vom Leben umzusetzen. Deswegen war es wichtig, dass sie sich nicht angeglichen haben an das, was üblich war. Wenn wir dann später anschauen, Richter Kapitel 1, dann merken wir immer wieder einen Satz, der vorkommt. Richter Kapitel 1, Vers 18. Dort steht, dann eroberten die jüdischen Soldaten die Städte Gaza, Aschkelon und Ekron mit ihren umliegenden Gebieten. Der Herr half ihnen. Vers 21. Der Stamm Benjamin ließ die Jebusiter in Jerusalem wohnen. Bis heute leben sie dort neben den Benjaminitern. Vers 27. Die Einwohner der Städte und so weiter und der umliegenden Orte vertrieb der Stamm Manasse nicht. Und so konnten die Kanaaniter dort weiterhin wohnen. Vers 29, die Ephraimiter gestatteten den Kanaanitern aus Geza in ihrem Gebiet zu bleiben. Vers 30, der Stamm Sebulon vertrieb die Kanaaniter nicht aus Kidron. Vers 31, der Stamm Asser schickte weder die Einwohner von Akko fort, noch die von Sidon und so weiter. Vers 33, der Stamm Naphtali vertrieb die Einwohner von Beth-Shemesh und Beth-Anat nicht, sondern siedelte sich unter den Einheimischen an. Und Vers 34, die Daniter versuchten, die Ebene in Besitz zu nehmen, wurden aber von den Amoritern in die Berge zurückgedrängt. Natürlich ist das, wenn wir es aus heutiger Sicht lesen, ein bisschen schwierig zu verstehen. Wieso sollte dieses Volk das Recht gehabt haben, andere Völker zu verdrängen? Ist, denke ich, ein längeres Thema, darüber nachzudenken. Gott hat dieses Volk allerdings dorthin geschickt mit dem Auftrag, dass sie eben so leben sollten, wie es seinen Vorstellungen als Schöpfer entspricht. Und dass er sie segnen wollte, wenn sie das umsetzen, sodass sie zu einem Vorbild für alle anderen Völker sein können. Was wir aber dann lesen, ist, dass als sie im Land waren und letztlich einigermaßen genug Platz für sich selber hatten, sie nicht den Auftrag ausgeführt haben, sondern die anderen Völker dort wohnen geblieben sind. Und mit der Zeit hat man mehr und mehr freundschaftliche Kontakte geschlossen und mehr hat sich das Volk Israel angepasst an den Lebensstil, der dort üblich war. Und dadurch mehr und mehr sind auch das Eingreifen und die Wunder Gottes zurückgegangen. Was haben wir gelesen im letzten Vers bei den Amoritern, Vers 34? Sie wurden stärker als Dan. Auch wenn sie es wollten, sie hatten gar nicht mehr die Kraft. Der Gehorsam lässt nach. Die Umsetzung dessen, was Gottes Plan war. Die geistliche Kraft lässt nach. Die Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben, lassen nach. Und irgendwann kommt das Volk da an, wo Gideon ist. In Richter Kapitel 2, da haben wir noch einmal einen Bericht überliefert, wo der Engel des Herrn, der Engel des Bundes, Jesus selber gekommen ist und mit dem Volk redet. Und wo er intensiv ihnen sagt, ich habe alle Verheißungen erfüllt, die ich gesagt habe. Ich habe alles umgesetzt, was ich euch verheißen habe. Aber ihr habt nachgelassen. Ihr habt euch nicht darum gekümmert, was mein Auftrag war. Und je mehr ihr euch von mir zurückziehen werdet, desto weniger werdet ihr Gottes Eingreifen auch erleben können. Und dann haben wir den Kapitel 2, Vers 7, wo da steht, das Volk blieb treu, solange die ältere Generation lebte. Solange die, die noch die Erfahrungen mit Gott gemacht haben, da waren, so lange blieben sie treu. Aber dann, Kapitel 2, die Verse 10 bis 12, steht, dass die jüngere Generation abfiel und anfing, die Götzen anzubeten. Andere Götter der Völker drumherum. Verstehen wir Gideon jetzt? Gideon gehörte zu dieser Generation. Gideon gehörte zu der Generation von Leuten, die selber keine Erfahrungen mit Gott gemacht hatten. Nur das, was die Eltern so erzählt haben, die Erfahrungen, die sie früher gemacht haben. Aber Gideon ist letztlich von Gott enttäuscht. Und auch Gideon fängt schon an, woanders zu suchen. In diesem Moment kommt der Engel des Herrn. Und er sagt eigentlich zu Gideon, du bist zu höherem berufen. Und Gideon sagt, davon spüre ich nichts. Wenn man das Richterbuch anschaut, dann merkt man, dass das Volk ein zerstrittenes Volk war. Am Ende des Richterbuches geschieht es sogar, dass man beinahe einen anderen Stamm völlig ausrottet. Was hätte Gideon tun können? Was hätte diese junge Generation tun können, um selber die Erfahrungen mit Gott zu machen? Klar, die Auszug aus Ägypten, die Wüstenwanderung und die Einnahme des Landes lagen hinter ihnen. Es gab doch eigentlich nichts Spektakuläres mehr, oder? Nun, Es gab einen Auftrag. Es gab den Auftrag von Gott, das ganze Land in Besitz zu nehmen. Das ganze Land zu einem Ort zu machen, wo Menschen nach dem Willen Gottes leben. Und dadurch auch der Segen Gottes das ganze Land wieder verändert hätte können. Wenn wir die 5 Bücher Mose lesen, dann sagt Gott dem Volk zu, dass es die Krankheiten vertreibt. Es sagt zu, dass es keine Missernten mehr geben wird, keine wilden Tiere. Nach und nach wäre das Land mehr und mehr wieder zu einem Paradies geworden. Und wie hätte die jüngere Generation dranbleiben können? Indem sie den Auftrag weiter fortgeführt hätte. Indem sie dran geblieben wäre, dieses Land zu einem Ort zu machen, wo Gottes Wille regiert. Was macht Gott? Wie handelt er? Lass uns Richter 6, die Verse 11 bis 14 lesen. Richter Kapitel 6, die Verse 11 bis 14. Der Engel des Herrn kam nach Ophra und setzte sich unter eine Terebinte auf dem Grundstück des Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe Abiezer. Joaschs Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Gideon erwiderte, ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit, aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Vers 14. Der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Du hast die Kraft dazu? Wir haben uns gerade darüber Gedanken gemacht, welche Generation Gideon angehörte. War Gideon was Besonderes? Vers 15, aber wie soll ich Israel denn retten, rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Gideon selber ist nicht davon überzeugt. Aber wie geschieht es, dass Gideon wirklich der wird, der sein Volk errettet? Nun, es beginnt relativ unspektakulär. Nämlich Vers 25 und 26. In der folgenden Nacht sprach der Herr zu Gideon, nimm den 7-jährigen Stier deines Vaters, das zweitbeste Tier aus seiner Herde, reiß den Altar Baals nieder, der deinem Vater gehört, und hau die Götterstatue der Aschera um, die dort steht. Dann bau für mich, den Herrn, deinen Altar, einen Altar an der höchsten Stelle eurer Bergfestung, schichte das Holz der Statue darauf und bring den Stier als Brandopfer nieder. Gideon bekommt einen Auftrag. Gideon bekommt von Gott einen Auftrag. Und was ist es für ein Auftrag? Genau der, den das Volk eigentlich gehabt hätte. Die fremden Götterstatuen, die Dinge, die anderen Göttern geweiht waren, die zu entfernen. Genau der Auftrag also, den das Volk schon immer gehabt hat. Und ich denke, dass hier drin Wahrheit liegt, auch für uns. Wenn wir Erfahrungen mit Gott machen wollen, wenn wir die Kraft Gottes erleben wollen, wenn wir Gottes Eingreifen und Gottes Wunder erleben wollen, kann es sein, dass wir auch heute einen Auftrag haben, den wir umsetzen sollen? Kann es sein, dass es auch für uns einen Punkt gibt, den wir umsetzen sollen? Nicht nur in der Theorie bejahen? Für Gideon ist der Auftrag ziemlich heikel. Denn diese Götzenstatue steht im Haus seines eigenen Vaters. Verstehen wir jetzt, warum Gideon nicht anders war? Gideon war kein Heiliger bis dahin. Er lebte ganz normal wie die anderen in seiner Generation und wohl auch wie die Generation vor ihm. Auch im Hause seines eigenen Vaters, auch in seinem eigenen Hause gab es Götzenstatuen. Und was sagt Gott? Geh hin, hau sie nieder Bau meinen Altar auf und opfere darauf das zweitbeste Tier. Können wir uns ein bisschen vorstellen, was es für Gideon bedeutet hat? Können wir uns ein bisschen vorstellen, was das für eine Herausforderung war für ihn? Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann merken wir auch, dass es ziemlich heikel ist, weil das ganze Dorf danach zusammenkommt und ihn umbringen möchte, weil er diesen Altar abgerissen hat. Das heißt, die Menschen waren überzeugt davon, dass dieser Altar für Baal etwas Gutes ist, dass er ihnen hilft, dass sie ihn brauchen. Und deswegen sind sie nicht bereit, darauf zu verzichten. Für Gideon war dieser Auftrag eine echte Herausforderung. Aber obwohl er Angst hat vor seinem Vater, er macht es nämlich in der Nacht, er macht es nicht am Tag, führt er diesen Auftrag aus. Und indem er diesen Auftrag ausführt, beginnt die Geschichte, die wir dann alle in der Kindersabbatschule kennen. Oder viele von uns. Wo er mit einer Armee gegen die Midianiter zieht und Gott sagt, es sind zu viele. Es werden immer mehr Leute nach Hause geschickt und schließlich bleibt Gideon mit 300 Leuten zurück. Und dann nehmen sie die Fackeln in die Tonkrüge, die Trompeten und es beginnt ein großer Sieg. Es beginnt eine Befreiung des Volkes, wo sie Gottes Kraft und Gottes Eingreifen erleben. Von da an kennt Gideon Gott. Von da an sind es keine Geschichten mehr, denen er folgt, sondern von da an hat er Gottes Eingreifen selber erlebt. Natürlich, die Geschichte von Gideon geht nicht wunderbar weiter. Die letzten Jahre von Gideon sind nicht die perfekten. Wir sollen uns keinen Menschen zum Vorbild nehmen. Aber ich glaube, dass hier ein wichtiges Prinzip da drin steckt. Die große Geschichte bei Gideon beginnt damit, dass Gott den Auftrag gibt, den Auftrag, den er schon lange gegeben hat, wieder umzusetzen. Und als sie bereit sind, das zu tun, geht es voran. Morris Wenden erzählt in einem seiner Bücher folgende Geschichte. Es war ein Großgrundbesitzer, ein reicher Mann, der viele Felder hatte, und er hatte zwei Söhne, und irgendwann kam bei ihm der Gedanke, dass er sein großes Gut weitergeben musste. Nun, einer seiner Söhne hatte sich perfekt darauf vorbereitet. Er hat nämlich studiert. Er studierte Landwirtschaft, alles, was es zu hören gibt. Bodenbeschaffenheit, Saatgut, Aussaat, Ernte, mit den neuesten wissenschaftlichen Methoden. Er kannte sich richtig gut aus. Und als er fertig ist mit dem Studium und heimkam, sagte sein Vater, okay Sohn, ich gebe dir ein Jahr. Du hast ein Jahr Zeit, zu zeigen, dass das, was du theoretisch gelernt hast, dass es gut ist. Du sollst all das, was mir gehört, besitzen. Ich habe dir hier folgenden Auftrag gegeben, wie du alles machen sollst. Und wenn es so ist, dann setze ich mich zur Ruhe nach dem Jahr und du kannst über alles verfügen. Es gehört dir. Nun, ein Jahr zur Probe. Der Sohn ist einverstanden. Und so fängt er an, sich mit dem Plan des Vaters auseinanderzusetzen. Und natürlich, er setzt all das ein, was er gelernt hat im Studium. Er analysiert die verschiedenen Böden in den verschiedenen Bereichen, die seinem Vater gehören. Und er schaut sich die Anweisung an. Roggen hier, Gerste dort, Weizen, Mais, Soja, Hafer, alles hat seinen gewissen Platz. Er analysiert und analysiert und er merkt, der Vater war schlau. Dort, wo er anbauen soll, dort stimmt alles miteinander überein. Es sind immer die besten Böden, das beste Umfeld für dieses Getreide. Er macht sich an die Arbeit und ist überzeugt davon. Aber als er weiterkommt, merkt er, da gibt es einen Punkt, da hat der Vater Unrecht. Hinter dem Haus gibt es ein kleines Feld, nicht groß. Nur ein kleines Feld. Und an diesem Feld hat der Vater Soja draufgeschrieben. Aber in seiner Analyse ist es der perfekte Boden für Mais. Viel zu sandig. Bringt nichts, wenn man da Soja anbaut. Und so überlegt er sich, an dieser Stelle, da weiche ich davon ab. Das ist wirklich falsch, was mein Vater hier gemacht hat. Warum sollte ich etwas tun, was falsch ist? Und so nimmt er dieses Feld und macht das, was in seinen Augen nach am besten ist. Das Jahr vergeht und der Erfolg gibt ihm recht. Gibt größtenteils seinem Vater recht. Die Ernte zeigt, alles hat perfekt geklappt. Und selbst auf diesem kleinen Feld ist es viel besser geworden, als wenn er dem gefolgt hätte, was sein Vater gesagt hat. Als das Jahr um ist, der Vater schaut sich alles an und er sagt, Sohn, du hast gut gearbeitet. Alles steht so da, wie es sein soll. Es ist richtig. Und die Ernte zeigt auch, dass du es gut gemacht hast. Aber da ist dieses kleine Feld. Ich weiß, dass die Vorschrift, die ich für dieses Feld gegeben habe, nicht gut war. Ich weiß, dass es das Falsche war. Aber es war ein Test, um zu sehen, ob du die Dinge so weiterführen würdest, wie es mir ein Anliegen war, als ich es aufgebaut habe. Ich wollte sehen, ob du nicht nur den Erfolg, sondern ob du auch das, was es mir bedeutet, mittragen wirst. Und so erbt der andere Sohn den Grundbesitz des Vaters. Er kennt sich weniger aus, aber sein Herz versteht den Vater. Und sein Herz möchte das umsetzen, was dem Vater wichtig ist. Vielleicht in unseren Augen eine harte Geschichte. Vielleicht denken wir, naja, war das jetzt pädagogisch sinnvoll? Aber kann es sein, dass trotzdem ein Körnchen Wahrheit für uns auch drin liegt? Dass mit dem, was Gott uns gegeben hat, er einfach sein Herz verbunden hat? Das, was ihm wichtig ist, das, was seine Werte sind? Und dass er nach Menschen sucht, die bereit sind, diesen Traum, den Gott hat, umzusetzen. Nicht vor allen Dingen ihren eigenen Vorstellungen zu folgen, sondern bereit zu sein, die Sehnsucht des Vaterherzens zu erspüren und diese Sehnsucht Realität werden zu lassen. Bei Israel hatte Gott einen Auftrag für das Volk. Einen Auftrag, dieses Land Kanaan in ein Land zu machen, wo Menschen nach seinem Willen leben. Und sein Segen, seine Hilfe bei allen dabei verheißen. Das Volk entschied sich dagegen für Götzendienst. Es entschied sich, Dinge anders zu machen, als es Gottes Vorschrift war. Das Problem ist, es gibt nur eine Anweisung Gottes, aber sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Dinge anders zu machen. Egal, wie die Götzen damals hießen, egal, was wir heute für Möglichkeiten haben. Kann es sein, dass Gott immer noch diese Sehnsucht im Herzen hat? Und dass es Gott schwerfällt, Dinge zu segnen, die seinen Plan nicht umsetzen? Kann es sein, dass auch wir als Adventgemeinde einen Auftrag bekommen haben? Kann es sein, dass der Plan Gottes, dass gerade die jüngere Generation auch selber Erfahrungen mit Gott macht, selber erlebt, dass Gott da ist, Wunder erlebt, dass der Weg dazu ist, dass es den Auftrag fortführt, der gegeben worden ist? Und ich glaube, wir merken, es gibt zwei Punkte im Auftrag. Erstens der Inhalt dessen, was wichtig ist, aber das zweite auch der Charakter Gottes. nicht nur die Wahrheit zu lehren, sondern sich auch so zu verhalten, selber der sanftmütige, liebevolle Mensch zu sein, den Jesus uns als Vorbild gegeben hat. Kann es sein, dass auch für uns heute ein Weg ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, was Gottes Auftrag für uns ist? Ich möchte euch deswegen heute Morgen herausfordern. Ich möchte euch herausfordern, die Entscheidung zu treffen, sich mit diesem Auftrag neu auseinanderzusetzen. Zu fragen, was ist unser Auftrag? Und wie können wir ihn umsetzen? Und ich möchte euch das in der Art und Weise vorlegen, dass ich glaube, dass wir als Adventgemeinde, wenn wir heute 150 Jahre organisiert sind, dass Gott auch uns mitgegeben hat, was unser Auftrag ist. Ich lade euch ein, euch ganz bewusst mit ein paar Büchern zu beschäftigen. Nämlich zuerst mit dem Buch Das Leben Jesu von Ellen White, weil es uns zeigt, wer ist unser Herr? Wer ist derjenige, den wir anbieten? Wie ist unser Verständnis, das uns als Adventgemeinde gegeben wurde, von dem, wer Jesus ist? Dass wir Zeit damit verbringen und deswegen ihn immer besser kennenlernen. Dieses Buch ist Teil einer 5-serigen Serie von Ellen White, die, denke ich, die Grundlagen gelegt hat für uns. Und in den Büchern Patriarchen, Propheten und Könige und das Wirken der Apostel wird erzählt, woher wir kommen. Und damit auch die Frage beantwortet, wer sind wir? Was ist unsere Identität? Was macht uns aus? Die Geschichten der Bibel sollen uns zeigen, wo unsere Wurzeln sind. Wie Gott mit unseren Vorfahren umgegangen ist. Und dadurch auch, wer Gott ist. Und dann schließlich, wenn wir diese beiden Punkte, wer ist unser Herr, wer ist Jesus, durch das Buch des Leben Jesu, und dann die anderen Bücher, wer sind wir, woher kommen wir, dass wir uns dann auch damit auseinandersetzen, was ist unser Auftrag. Und ich denke, in dem Buch Der große Kampf von Ellen White wird uns das weitergegeben. Wird uns gezeigt, was unser Auftrag in dieser Zeit ist und wie wir ihn ausführen sollen. Ich glaube, bei Gideon hat die Erweckung, hat es begonnen damit, dass er diesen Auftrag von Gott wieder gesehen hat und dass er diesen Auftrag umgesetzt hat. Hast du Sehnsucht nach Gott? Hast du Sehnsucht danach, dass du Gottes Gegenwart erlebst? Hast du Sehnsucht danach, deinen Vater im Himmel immer besser zu verstehen und zu merken, dass er da ist, dass er an dir interessiert ist? Dann möchte ich dich ermutigen, beschäftige dich damit, wer wir sind. Beschäftige dich damit, was unser Auftrag ist. Und dann geh hin und fülle ihn aus. Dazu gibt es, denke ich, verschiedene Möglichkeiten, nicht nur eine. Aber dazu müssen wir verstanden haben, was unser Auftrag ist. Ich lade uns ein, dass wir nicht übereinander reden. Nicht darüber reden, was dieser oder jener für Fehler macht, sondern dass wir für uns selber die Entscheidung treffen, uns damit auseinanderzusetzen, was Gott uns als Adventgemeinde mitgegeben hat. Was macht uns aus? Wer sind wir? Und dass wir das ausführen.